Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Homosexuelle Lebenspartnerschaften dürfen steuerlich nicht schlechter gestellt werden als Ehepaare. Das hat das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf das Ehegattensplitting entschieden. Eine Ungleichbehandlung sei verfassungswidrig, weil sie gegen den Gleichheitssatz verstoße. Besondere Gründe für eine Benachteiligung wegen der sexuellen Orientierung gebe es nicht. Die Karlsruher Richter mahnten beim Gesetzgeber eine zügige Neuregelung an, und zwar rückwirkend zum August 2001.
Sie gehören zu den 34.000 Paaren in Deutschland, die ihre Partnerschaft offiziell beim Standesamt haben eintragen lassen. Seit langem kämpfen Hasso Müller-Kittner und Stefan Wohlsdorfer für die Gleichberechtigung eingetragener Lebenspartnerschaften, insbesondere für die steuerliche Gleichstellung. Heute hat ihnen das Bundesverfassungsgericht Recht gegeben.
Und wenn man dann aber tatsächlich ein volles Tor schießt, dann ist es natürlich wunderbar, alle Hoffnungen, die wir gehabt haben, wurden mit dem heutigen Urteil erfüllt.
Es geht um das Ehegattensplitting. Dabei wird das Gehalt beider Eheleute zusammengerechnet und dann durch zwei geteilt. Daraus berechnet sich dann jeweils die Einkommenssteuer, und das ist im Ergebnis günstiger, als wenn jeder einzeln besteuert werden würde. Das galt aber bislang nur für die Ehe, nicht für die eingetragene Lebenspartnerschaft. Eine unzulässige Ungleichbehandlung entschieden heute die Richter in Karlsruhe.
Der Gesetzgeber hat sich entschieden, die Lebenspartnerschaft im Wesentlichen zivilrechtlich gleichwertig auszugestalten. Von daher gibt es für eine Ungleichbehandlung im Einkommensteuerrecht keine hinreichenden gewichtigen Sachgründe.
Die Richter sagen, in vielen Fragen hätten eingetragene Partner die gleichen Pflichten wie Eheleute. Dann müssten sie auch die gleichen Rechte bekommen. Ob sie Kinder betreuen, sei nicht entscheidend, denn das spiele für das Ehegattensplitting auch keine Rolle. Gleichgeschlechtliche Paare, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, können jetzt also darauf hoffen, weniger Steuern zu zahlen. Sofern Bescheide noch nicht bestandskräftig sind, gibt es von 2001 an rückwirkend Geld zurück. Interessant an dieser Entscheidung ist auch, das Bundesverfassungsgericht stellt das Splitting grundsätzlich nicht in Frage. Der Gesetzgeber hat also bei der Ausgestaltung freie Hand, solange er gleichgelagerte Fälle gleich behandelt.
Der Karlsruher Beschluss wurde vom Koalitionspartner FDP und der Opposition begrüßt. Die SPD wertete die Entscheidung als Ohrfeige für die Regierung und besonders für die Union. FDP-Generalsekretär Döring sprach von einem Schuss vor den Bug von CDU und CSU, die sich in dieser Frage als Blockierer erwiesen hätten. Die Unionsfraktion will morgen zu einer Sondersitzung zusammenkommen.
Die Befürworter der steuerlichen Gleichstellung innerhalb der Koalition begrüßen die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts.
Die FDP-Bundestagsfraktion freut sich über dieses Urteil. Es bestätigt unsere Haltung vollkommen. Wir haben immer gesagt, wer gleiche Pflichten hat, braucht auch gleiche Rechte.
Mir ist wichtig, dass wir das Heft des Handelns als Koalition in die Hand jetzt nehmen, das Urteil 1:1 und unverzüglich umsetzen. Und ich hoffe und erwarte eigentlich auch, dass wir das vor der Sommerpause jetzt noch machen.
Bisher hatte die Union die Anwendung des Ehegattensplittings für eingetragene Lebenspartnerschaften mehrheitlich abgelehnt. Die Bundeskanzlerin wollte die Entscheidung aus Karlsruhe abwarten. Auch deshalb wird sie von der SPD scharf kritisiert.
Frau Merkels Regierung ist eine Getriebene des Bundesverfassungsgerichtes. Diese Regierung diskriminiert Lebenspartnerschaften, die füreinander Verantwortung übernehmen, nur weil sie das gleiche Geschlecht haben. Das ist ein vormodernes Gesellschaftsbild.
Die Gegner der Gleichstellung in der Union kritisieren das Bundesverfassungsgericht. Die Gleichstellung von Ehe und Lebenspartnerschaft widerspreche bisherigen Urteilen.
Ich halte das Urteil, wie zwei der Verfassungsrichter auch, für verkehrt. Da wird Gleiches mit Ungleichem gleichgestellt, und das dient der Sache letztlich nicht.
Der Bundesfinanzminister hat schon signalisiert, die Änderung des Einkommensteuergesetzes könne schnell vollzogen werden. Morgen früh wird sich die Unionsfraktion zu einer Sondersitzung treffen. Auch die CSU ist bereits umgeschwenkt. Für die Union geht es nach dem Beschluss aus Karlsruhe nur noch um Schadensbegrenzung. Dabei hatten die Befürworter der Gleichstellung in den eigenen Reihen vor genau dieser Situation gewarnt. Dass sich CDU und CSU kurz vor der Bundestagswahl vom Verfassungsgericht zwingen lassen müssen, gesellschaftliche Realitäten gesetzlich anzuerkennen.
Das Hochwasser hält die Menschen im Süden und Osten Deutschlands weiter in Atem. Die Pegelstände der Flüsse gehen zwar mancherorts zurück, das Wasser sinkt aber nur langsam. Die Bundesregierung kündigte zusätzliche Unterstützung an. Tausende Krisenhelfer sind weiter an Donau, Saale und Elbe im Einsatz, um die Deiche zu sichern. Die Scheitelwelle der Elbe rollte mittags durch Dresden. Besonders ernst war die Lage in Bernburg und Bitterfeld.
Sandsäcke, soweit das Auge sehen kann. Den ganzen Tag über stapeln in Bitterfeld freiwillige Sandsäcke zu einem mehr als 1,50 Meter hohen Damm auf. Er soll ihre Stadt vor dem überlaufenden Wasser des Greutschesees retten. Seit Tagen spitzt sich die Lage zu, weil eine Landzunge zwischen Seelshausener See und Greutschesee brechen könnte. Wenn das geschieht, droht der Stadt eine Wasserflut. 10.000 Menschen wären betroffen. Zwei Deichsprengungen hatten gestern nicht die erhoffte Entlastung gebracht. Eine dritte wird abgesagt. Stattdessen hat die Feuerwehr die Lücke im Deich freigespült. Dann die erlösende Nachricht, das Wasser könne jetzt ablaufen. Entwarnung will der Krisenstab trotzdem noch nicht geben. Am Nachmittag macht sich die Bundeskanzlerin selbst ein Bild von der Situation vor Ort. Sie lobt das gute Miteinander von Bundeswehrsoldaten und Zivilbevölkerung und sichert den Hochwasseropfern erneut Hilfe zu.
Dann werden wir natürlich, wenn das Hochwasser sich ein bisschen zurückgezogen hat, daran arbeiten müssen, dass wir die Analyse der Gesamtschäden machen. Und da wird man dann noch weiter natürlich helfen.
An vielen Orten entlang der Elbe und Saale, wie hier in Bernburg, hat das Hochwasser seinen Scheitelpunkt noch nicht erreicht. Die Menschen schuften bis zur Erschöpfung, um Hab und Gut zu retten.
Ganz, ganz schrecklich. Sie können sich, wenn man nicht betroffen ist, kann man sich das nicht vorstellen.
Vorsichtiges Aufatmen dafür in Dresden. Seit Mittag steigt die Elbe nicht mehr. Am Morgen hat das Wasser den Höchststand von 8,76 Meter erreicht, rund 70 Zentimeter weniger als beim Jahrhunderthochwasser 2002. Der hohe Wasserstand soll noch einige Tage anhalten, doch das Schlimmste scheint hier vorüber.
In Bayern bleibt das Hochwasser der Donau trotz sinkender Pegel bedrohlich. Feuerwehr und freiwillige Einsatzkräfte kommen nicht zur Ruhe. Die Sorge ist groß, dass durchgeweichte Dämme brechen. Auch in Regensburg ist die Situation nach wie vor kritisch. Den Landkreis Deggendorf haben die Donaufluten in eine Seenplatte verwandelt.
Aus der Luft wird das ganze Ausmaß der Katastrophe deutlich. Die Donau hat südöstlich von Deggendorf bereits an zwei Stellen den Damm durchbrochen. Die Wassermassen sind in sämtliche umliegende Wohngebiete gelaufen. In Niederbayern mussten in den letzten Tagen insgesamt 7.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Der Pegel der Donau sinkt zwar seit dem Nachmittag, allerdings nur um wenige Zentimeter. Das Wasser wird sich daher sehr langsam zurückziehen. Die Abpumparbeiten, ein fast aussichtsloser Kampf. Unterdessen hat sich die Verkehrssituation rund um Deggendorf weiter verschärft. An manchen Stellen deuten nur noch Schilder darauf hin, dass sich hier eigentlich wichtige Verkehrsachsen befinden. Sowohl die A3 als auch die A92 sind wegen Überflutung immer noch gesperrt. Alle Versuche, das Wasser von den Autobahnen abzuleiten, sind bislang gescheitert. Der Verkehr staut sich auf den völlig überlasteten Umgehungsstraßen. In Osterhofen, südöstlich von Deggendorf, drohte ein weiterer Donaudamm zu brechen. Mit schwerem Gerät ist es den Einsatzkräften bis zum Abend aber gelungen, dies zu verhindern. Die Behörden hatten am Mittag vorsichtshalber mit der Evakuierung der umliegenden Gemeinden begonnen. Auch donauaufwärts in Regensburg hat sich die Lage etwas beruhigt. Doch auch hier gilt immer noch die höchste Hochwassermeldestufe 4. Daher bleiben die Schutzwände vorerst stehen.
Zum Hochwasser bringt das Erste auch heute wieder einen Brennpunkt, gleich nach dieser Tagesschau. Außerdem halten wir Sie im Internet unter tagesschau.de auf dem Laufenden. Im NSU-Prozess hat ein weiterer Angeklagter eingeräumt, die rechtsextreme Zwickauer Terrorzelle unterstützt zu haben. Vor dem Münchner Oberlandesgericht schilderte der 39-jährige Holger G., wie er dem im Untergrund lebenden NSU-Trio Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt Dokumente besorgt und jahrelang Kontakt zu ihnen gehalten habe. Bei den Angehörigen der Opfer entschuldigte er sich.
Er verdeckt sein Gesicht und hat auch längst noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Und trotzdem dürfte seine Aussage in diesem Indizienprozess ein zentraler Baustein sein. Holger G. hat eingeräumt, Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos viele Jahre unterstützt zu haben. Bestritten hat er lediglich, dass er vom verbrecherischen Tun des NSU wusste. Eine Schutzbehauptung, wie viele meinen.
Wenn ich diesen Leuten Ausweispapiere besorge, wenn ich diesen Leuten eine Waffe besorge, dann habe ich eine Ahnung davon, was die machen. Und auch wenn ich merke, dass diese Leute keine Geldsorgen haben, sondern im Gegenteil 10.000 Euro bei ihm deponieren, muss ich doch eine Idee davon haben, wovon die leben.
Ungeachtet dessen, aus Sicht der Bundesanwaltschaft hat Holger G. deren wichtigste These gestützt, Beate Zschäpe sei gleichberechtigtes Mitglied des NSU gewesen und deshalb auch Mittäterin bei 10 Morden.
Er hat auch in seiner heutigen Aussage immer von den Dreien gesprochen, die er namentlich vorher identifiziert hat, nämlich Bönhardt, Mundlos und Zschäpe. Und er hat immer von den Dreien gesprochen.
In einigen Punkten waren die Angaben freilich weniger konkret als bei früheren Vernehmungen. Und so bleibt die Frage, wie belastbar seine Aussage ist.
Ein Angeklagter muss ja gar nichts sagen. Holger G. hat jetzt eine vorgefertigte Erklärung verlesen und erstmal keine Nachfragen erlaubt. Ich hatte den Eindruck, der Richter hätte diese Möglichkeit gerne gehabt, um wirklich überprüft zu können. Ist das glaubwürdig oder will sich da jemand mit aller Macht vor einer Verurteilung schützen?
Die Zschäpe-Verteidiger wollten das nicht kommentieren. Die Entschuldigung von Holger G. wurde unterschiedlich bewertet. Einige Nebenklägeranwälte sprachen von einem wichtigen Signal. Andere kritisierten, solange der 39-Jährige seinen Tatbeitrag kleinrede, sei das nichts wert.
Im syrischen Bürgerkrieg spitzt sich die Lage auf den Golanhöhen zu. Aufständische und Regierungstruppen lieferten sich heute heftige Kämpfe um den Grenzposten Quneitra an der Waffenstillstandslinie zwischen Syrien und Israel. In dem Gebiet wurden 2 UN-Soldaten verletzt, die mit anderen Blauhelmen die Golanhöhen kontrollieren. Österreich will seine Blauhelme deswegen abziehen. Der Syrienkrieg greift immer mehr auf Grenzregionen über.
Rauch über den Golanhöhen nach heftigen Kämpfen zwischen Rebellen und Truppen des syrischen Machthabers Assad. Israelische Soldaten beobachten das Geschehen jenseits der Grenze. Die Aufständischen sollen vorübergehend einen Grenzübergang erobert haben. Nach offiziellen syrischen Angaben wurden sie zurückgedrängt. In den Hochburgen der libanesischen Hisbollah schlugen wieder Raketen aus Syrien ein, vermutlich von Rebellen abgefeuert. Im Libanon wachsen die Spannungen, seit Hisbollah-Kämpfer mit Assads Truppen gegen Aufständische vorgehen. Das Weiße Haus fordert die Hisbollah auf, aus Syrien abzuziehen. Die Hisbollah und der Iran als Partner, das sagt sehr viel über Assads Ziele, meint der Sprecher von Präsident Obama. Er kämpft nicht für sein Volk, sondern nur für seinen Machterhalt. Ohne die Schützenhilfe der Hisbollah wäre es dem syrischen Regime kaum möglich gewesen, die strategisch wichtige Grenzstadt Qusair einzunehmen. Das Staatsfernsehen zeigt Jubelbilder, feiernde Zivilisten, die Assad und seine Armee preisen. Wir haben in Qusair gesiegt, das größte Fest aber gibt es, wenn wir wieder ganz Syrien haben. Und auch politisch hat Assad Zeit gewonnen. Berichte über den Einsatz von Chemiewaffen, wie jüngst aus Frankreich, müssten gründlich überprüft werden, so Außenminister Westerwelle bei einem Treffen mit seinen Kollegen aus Russland und Finnland. Es sei höchste Zeit, dass Assad UN-Inspektoren ins Land lasse, was der bislang immer verweigerte. Ein Flächenbrand auf den Golanhöhen. Es könnte ein Bild sein für die Gefahr durch den Bürgerkrieg in Syrien für eine ganze Region.
Nord- und Südkorea gehen nach monatelangen Spannungen allmählich wieder aufeinander zu. Das kommunistische Nordkorea bot dem Süden Verhandlungen an über eine Wiedereröffnung der geschlossenen gemeinsamen Industriezone Kaesong und über humanitäre Fragen. Südkorea willigte ein und schlug für kommende Woche ein Treffen auf Ministerebene vor. Es wären die ersten direkten Gespräche zwischen den verfeindeten Staaten seit langem.
Der türkische Regierungschef Erdogan hält trotz massiver Proteste am Bauprojekt im Istanbuler Gezi-Park fest. Das sagte er in der tunesischen Hauptstadt Tunis. Die Pläne waren Auslöser für eine Protestwelle gegen die islamisch-konservative Regierung von Ministerpräsident Erdogan. Auch in der vergangenen Nacht gingen tausende Demonstranten auf die Straße. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Zur Stunde versammeln sich in Istanbul erneut Tausende auf dem zentralen Taksimplatz.
Hollywood-Star Esther Williams ist tot. Sie starb nach Angaben ihres Sprechers im Alter von 91 Jahren in Kalifornien. Die Weltrekordschwimmerin machte in den 40er und 50er Jahren in Hollywood als Hauptdarstellerin in Wasserballett-Musicals Karriere. Ihren Durchbruch hatte sie in Badende Venus. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 7. Juni.
Trockene Luft strömt in den Norden Deutschlands. Richtung Süden ist die Luft feuchter. Dadurch entwickeln sich dort auch morgen einzelne Schauer oder Gewitter. In der Nacht ist es meist klar, nur hier und da gibt es ein paar Wolken- oder Nebelfelder. Der Tag beginnt mit viel Sonnenschein. Im weiteren Verlauf bilden sich in der Mitte und im Süden hier und da kompaktere Quellwolken, die sich zu einzelnen Schauern oder Gewittern ausbauen. Lokal ist Starkregen möglich. Abseits der Schauer und Gewitter weht der Wind meist nur schwach aus Nordost. In der Nacht 13 Grad am Niederrhein und 4 Grad in Mecklenburg. Am Tag morgen 14 Grad auf den Nordseeinseln und 26 Grad am Rhein. Die Aussichten. Am Wochenende ändert sich am Wetter im Norden nur wenig, sonst werden Schauer und Gewitter immer häufiger. Am Montag regnet es im Süden mitunter für längere Zeit, im Südosten auch Gewitter. Im Norden bleibt es bei viel Sonnenschein.
Wir sind wieder für Sie da um 22.30 Uhr mit Karin Joska. Ihre Tagesthemen: Hilfe beim Neuanfang, Bayerns Bauern nach der Flut sowie die neuesten Zahlen im ARD-Deutschland-Trend.